HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Wolfgang Schneider. In dieser Ausgabe der HR2 Hörbuchzeit möchten wir mit zwei Hörbüchern dem 200. Todestag von E.T.A. Hoffmann gedenken. Er starb am 25. Juni 1822. Wir sprechen über die großen Werke, eine Sammlung von 9 Lesungen, und auch unser Kinder- und Jugendhörbuch ist heute ein Werk von E.T.A. Hoffmann. Der Sandmann, bearbeitet für Kinder ab 10. Außerdem sprechen wir noch über Eine gemeinsame Sache von Anne Tyler, eine neue Familiengeschichte der Autorin, und Wolfgang Schneider stellt uns den ersten und den zweiten Teil der Hörspielreihe Der Ring des Nibelungen vor. E.T.A. Hoffmann wurde 1776 in Königsberg geboren. Er war studierter Jurist und lebte später in Berlin, wo er seiner Begabung als Musiker, Zeichner und Schriftsteller erstmals ausschließlich nachgehen konnte. E.T.A. Hoffmann ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Romantik. Zum 200. Todestag am 25. Juni ist eine Hörbuchbox mit wichtigen Werken des Schriftstellers beim Verlag Der Audio Verlag erschienen. Dorothee Meyer-Karwig, welche Werke genau enthält denn diese Box?
Es sind alles Lesungen und teils ungekürzt, teils leider auch gekürzt. Und neben seinem Roman Die Elixiere des Teufels sind in dieser Box enthalten Das Kunstmärchen, Der goldene Topf, die fantastisch unheimlichen Geschichten Nussknacker und Mäusekönig und Der Sandmann, dann die Erzählungen Das Majorat, Ritter Gluck und Rat Krespel, Hoffmanns tragische Geschichte Die Bergwerke zu Falun und die Kriminalgeschichte Das Fräulein von Scudery.
Beim Hörbuch unverzichtbar, wer sind die Interpreten?
Es sind sehr Bekannte dabei, beispielsweise der Burgschauspieler Peter Martitsch, Hans Pätsch auch noch, der ist ja vor allem durch Märchenlesungen bekannt geworden, beide sind schon gestorben. Dann sind dabei Christian Brückner und Gerd Warmeling und auch etwas unbekanntere Sprecher wie Gerhard Lippert und Hugo R. Bartels.
In E.T.A. Hoffmanns Werken kollidiert die bürgerliche Realität ja oft mit unheimlichen, fantastischen und auch grotesken Elementen. Wie wird das hier stimmlich rübergebracht?
Ja, E.T.A. Hoffmann legt seine Geschichten, auch wenn sie ins Unheimliche und Groteske ausarten, oft wie ja so ein Bericht aus ferner Zeit an, so hört, was damals passiert ist. Und so werden die Lesungen in der Regel dann auch stimmlich angelegt. Also die Dramatik entsteht weniger aus der Stimme als aus dem Inhalt. Es gibt dann Ausnahmen in der wörtlichen Rede, aber meist lesen alle Interpreten recht zurückhaltend. Sie können dann aber so mit geringen Veränderungen der Tonlage schon auch große Wirkungen erzielen. Also insgesamt lesen sie schon sehr nuancenreich und einfühlsam und schaffen so eine insgesamt geheimnisvolle Atmosphäre. Und da hören wir mal rein, und zwar in den Schauerroman Die Elixiere des Teufels. Und da steht im Mittelpunkt der Mönch Medardus. Dem werden in seinem Kloster Reliquien anvertraut, unter anderem Fläschchen des heiligen Antonius. Und ein Mönch erklärt Medardus, wie der heilige Antonius an die Reliquie geriet. Wir hören Peter Martitsch.
So kam es denn, dass der heilige Antonius einmal in der Abenddämmerung eine finstere Gestalt wahrnahm, die auf ihn zuschritt. In der Nähe erblickte er zu seinem Erstaunen, dass aus den Löchern des zerrissenen Mantels, den die Gestalt trug, Flaschenhälse hervorguckten. Es war der Widersacher, der in diesem seltsamen Aufzuge ihn höhnisch anlächelte und frug, ob er nicht von den Elixieren, die er in den Flaschen bei sich trüge, zu kosten begehre. Der heilige Antonius, den diese Zumutung nicht einmal verdrießen konnte, weil der Widersacher ohnmächtig und kraftlos geworden, nicht mehr imstande war, sich auf irgendeinen Kampf einzulassen und sich daher auf höhnende Reden beschränken musste, frug ihn, warum er denn so viele Flaschen und auf solche besondere Weise bei sich trüge. Da antwortete der Widersacher: »Siehe, wenn mir ein Mensch begegnet, so schaut er mich verwundert an und kann es nicht lassen, nach meinen Getränken zu fragen und zu kosten aus Lüsternheit. Unter so vielen Elixieren findet er ja wohl auch eins, was ihm recht mundet, und er säuft die ganze Flasche aus und wird trunken und ergibt sich mir und meinem Reiche.«
Tja, also Medardus soll eben auch diese Reliquie hüten und es ist dann klar, irgendwann kann er nicht an sich halten und kostet auch von diesen Elixieren des Teufels. Ja, und dann beginnt für ihn ein Lebensweg, der ihn mit weiteren Versuchungen, mit Lust, mit Liebe und sogar mit Mord in Berührung bringt. Also hier geht es um Versuchungen, die Sünde, das Böse, das angeblich durch Vererbung weitergegeben wird. Und als weiteres Beispiel hören wir einen Ausschnitt aus der ebenfalls sehr fantastischen Geschichte Der goldene Topf. Im Zentrum steht hier der Student Anselmus. Das ist so ein richtiger Träumer, dem immer wieder Missgeschicke passieren. Gerade hat er wieder einen Apfelkorb auf dem Markt umgeworfen und musste dafür sein ganzes Geld ans alte Apfelweib abgeben. Und jetzt verzieht er sich unter einen Holunderstrauch und sinnt über sein verkorkstes Leben nach. Da hören wir rein, es liest Gerhard Lippert.
Da fing es an zu flüstern und zu lispeln. Und es war, als ertönten die Blüten wie aufgehangene Kristallglöckchen. Er schaute hinauf und erblickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein, die sich um die Zweige gewickelt hatten und die Köpfchen der Abendsonne entgegenstreckten. Durch alle Glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer Schlag. Er erbebte im Innersten. Er starrte hinauf, und ein paar herrliche dunkelblaue Augen blickten ihn an mit unaussprechlicher Sehnsucht, so dass ein nie gekanntes Gefühl der höchsten Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine Brust zersprengen wollte. Und wie er voll heißen Verlangens immer in die holdseligen Augen schaute, da ertönten stärker in lieblichen Akkorden die Kristallglocken und die funkelnden Smaragde fielen auf ihn herab und umspannen ihn in tausend Flämmchen um ihn her flackernd und spielend mit schimmernden Goldfaden. Der Holunderbusch rührte sich und sprach, »Ich umspielte deine Schläfe«, aber du verstandest mich nicht. Der Hauch ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet.
Wir hören auch, Gerhard Lippert führt uns in dieser Lesung des Hessischen Rundfunks von 1977 sehr angenehm und leicht durch dieses Kunstmärchen. Man wird regelrecht verzaubert von dieser geheimnisvollen Welt und ist dann auch gespannt auf den Fortgang der Geschichte.
Und der ist wie?
Anselmus ist hin und weg. Eines der Schlänglein ist nämlich die verzauberte, schöne, junge Serpentina, die Tochter des geheimen Archivarius Lindhorst. Das ist ein verschrobener Alchemist und Zauberer. Und bei dem bekommt Anselmus dann eine Anstellung als Kopist. Das heißt, er soll Abschriften machen. Also in diesem Kunstmärchen geht es um den Kampf zwischen Fantasie und geordneter Bürgerlichkeit. Da gibt es nämlich noch die junge Veronika, die will, dass Anselmus Hofrat wird und sie dann die angesehene Frau des Hofrats. Letztendlich gewinnt aber die Fantasie, Anselmus heiratet dann doch Serpentina, die Tochter des Archivarius, und wohnt mit ihr im geheimnisvollen Idealstaat Atlantis. Also Gut und Böse sind hier sehr interessant verteilt, die Fantasiewelt ist die gute Seite, hier ist Anselmus im Einklang mit sich und der Welt und die bürgerliche Welt, das ist die böse Seite, die den Menschen entfremdet von Natur und Poesie.
Das ist eine für heutige Ohren schon sehr fremde Welt, die E.T. Hoffmann hier zeigt. Können wir uns da eigentlich noch genügend einfühlen, um die Lesung nicht nur zu verstehen, sondern auch gewinnbringend zu hören?
Also es gibt hier nicht nur in diesem Kunstmärchen Der goldene Topf viele Begriffe und Ausdrücke, die uns wirklich fremd geworden sind, aber man kann sich schon gut reindenken und den Wunsch aus bürgerlichem Alltagsleben mal auszubrechen, Poesie und Fantasie im Leben mehr Raum zu geben, das ist vielen, glaube ich, auch heute nicht ganz fremd. Und in anderen Texten wie den Elixieren des Teufels, da geht es eben um die Verführbarkeit des Menschen, es geht um Eitelkeit, Habgier, Selbstsucht und so weiter. Also es sind Themen, die immer aktuell sind. Und dann die Geschichte Das Fräulein von Scuderi, wunderbar gelesen von Christian Brückner. Das ist schon ein richtig spannender Krimi. Dazu kommen dann die rundweg guten Interpretationen. Also hier kann man geballt in die Welt des E.T.A. Hoffmann eintauchen und dabei noch die ein oder andere Bildungslücke schließen. Also ich würde sagen, das ist ein echter Gewinn.
E.T.A. Hoffmann, die großen Werke. Lesungen mit Peter Martitsch, Hans Pätsch, Gerd Warmeling und vielen anderen. 4 MP3-CDs haben eine Dauer von 28 Stunden und 53 Minuten, kosten 30 Euro und sind bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit RBB Kultur, NDR Kultur und HR2 Kultur erschienen. Die amerikanische Autorin Anne Tyler wurde 1989 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Zu ihren bekanntesten Werken zählen Atemübung und Dinner im Heimweh-Restaurant. Jetzt ist ihr neuer Roman Eine gemeinsame Sache als Hörbuch erschienen. Dorothee Meyer-Karwick, um was geht es in Eine gemeinsame Sache?
Der Roman erzählt die Geschichte der Familie Garrett aus den USA über mehrere Jahrzehnte, beginnt mit den 1950er Jahren. Und man merkt gleich zu Beginn, der Titel ist dann doch eher ironisch gemeint, denn die Familienmitglieder halten eben nicht zusammen, streben auseinander, wissen auch immer weniger übereinander. Der Roman beginnt mit dem jungen Paar Serena und James. Seit 8 Monaten sind die beiden zusammen und sie haben gerade zum ersten Mal die Eltern von James besucht. Wieder am Bahnhof sieht Serena einen jungen Mann, den sie erst nach Schwierigkeiten als ihren Cousin Nicholas erkennt. James kann es gar nicht glauben, dass sie ihren Cousin kaum erkennt, und darüber kommt es dann im Zug, ja, zu kleinen Auseinandersetzungen der beiden. Da hören wir mal rein. Als Interpretin hören wir Dagmar Bittner.
Ihr seid euch vom Typ her ähnlich, aber für einen Verwandten hätte ich ihn nie gehalten, sagte er, als er wieder saß.
Wie bitte?
Ach so, Nicholas. Hast du so wahnsinnig viele Cousins?
Nein, nur 5 Cousins und Cousinen, antwortete sie, nachdem sie in Gedanken nachgezählt hatte. Alles Garretts. Mein Vater war Einzelkind.
Ich habe 11.
Du Glücklicher, sagte sie frotzelnd.
Trotzdem würde ich jeden von ihnen überall erkennen.
Gut, aber wir leben alle so weit verstreut. Onkel David wohnt hier in Philly, Tante Alice in Baltimore County.
Im County, ganz weit weg, sagte James und stieß sie in die Rippen.
Wir sehen uns eben nur auf Hochzeiten und Begräbnissen und so. Serena dachte kurz nach. Und nicht mal da sind alle dabei. Ich weiß auch nicht, warum.
Das war ein Ausschnitt aus Eine gemeinsame Sache von Anne Tyler. Wir hörten hier gerade Dagmar Bittner und ich finde, die klingt sehr angenehm.
Finde ich auch. Und ich habe sie noch nie als Sprecherin von Hörbüchern gehört, aber sie nimmt mich sehr gut mit, liest ja so leicht und einfühlsam, gibt den Personen mit so einer leichten Nuancierung ihre jeweilige Individualität. Also ich bin sofort in den Figuren und die bekommen von ihr eine große Leichtigkeit. Das Gespräch zwischen James und Serena beginnt ja eher so leicht und witzig, aber irgendwann ist Serena dann doch etwas genervt und denkt, dass sie gern allein sein möchte.
Na, ob die Beziehung lange hält.
Ja, das werden wir nicht erfahren, denn wir verlassen die beiden nach diesem kurzen Intro und gehen dann eben zurück in die 1950er Jahre, denn nun wird die Geschichte der Familie Garrett erzählt, beginnend mit den Großeltern von Serena. Das beginnt dann 1959 mit dem ersten Urlaub, den Robin mit seiner Frau Mercy und den 3 Kindern macht. Eine Woche an einen See in den USA, da sind die Kinder schon relativ groß, nämlich Alice ist 17, Lily 15, das ist die spätere Mutter von Serena, und David 7. Robin hat einen Sanitärfachhandel von dem Vater von Mercy übernommen und ja, als Selbstständiger hat man nie Zeit, daher erst jetzt so ein kurzer Urlaub. Für Robin ist Mercy die große Liebe, beziehungsweise er hat die Vorstellung, wenn man heiratet, dann für immer. Scheidung kommt für ihn nicht in Frage.
Wie sieht das seine Frau Mercy?
Ja, die hat erst so die klassische Mutterrolle, nimmt ja auch an, aber als die Kinder groß sind und eigene Wege gehen, da reicht es ihr. Sie ist künstlerisch interessiert und malt und sie mietet dann ein Atelier in der Nähe. Ja, und zieht irgendwann da mehr und mehr ein, sagt aber nie zu Robin, ich verlasse dich. Sie ist einfach immer seltener zu Hause. Nur als David, der Jüngste, vom College mal wieder nach Hause kommt, da verhält sie sich anders.
In den 3 Wochen, die er blieb, ging sie nur ein paar Mal hinüber ins Atelier und verbrachte alle Nächte zu Hause. Sie musste sich mit den Kleidern und Toilettensachen begnügen, die im Haus geblieben waren. Und erst jetzt wurde ihr bewusst, wie viel sie ins Atelier gebracht hatte. Im Grunde war sie ausgezogen. Es war sogar so weit gekommen, dass Robin jedes Mal »Bist du heute Abend hier?« fragte, anstatt ganz selbstverständlich davon auszugehen. Wenn sie die Frage bejahte, war er erleichtert und freute sich. Und wenn Alice und Lily anriefen, versuchten sie es automatisch zuerst im Atelier. Keine von beiden erkundigte sich offen, was eigentlich los war. Keine fragte, bist du ausgezogen, trennt ihr euch? Vielleicht wollten sie es nicht wissen. Vielleicht blendeten sie es lieber aus. David dagegen hatte keinerlei Grund, Fragen zu stellen, denn für ihn war alles beim Alten geblieben. Sie fühlte sich an den Tag erinnert, an dem Lily zum ersten Mal mit Morris aufgekreuzt war, ungeniert verkündet hatte, dass sie ihn heiraten werde, und die Tatsache, dass sowohl sie als auch Morris bereits verheiratet waren, ebenso wie ihre Schwangerschaft, lässig überging. War es wirklich so leicht, anderen einzureden, alles wäre wie immer, hatte sie sich damals gefragt. Es sah ganz danach aus.
Tja, die Familienmitglieder streben mehr und mehr auseinander. Man redet noch übereinander mit den jeweiligen Partnern, aber sehr wenig miteinander. Und so erklärt sich, dass Serena, die Tochter von Lily, wenig über die anderen weiß später.
Das ist richtig traurig, aber auch nicht wirklich selten, oder? Reicht das, um den Roman interessant zu machen?
Also ich gebe zu, der Beginn hat mich gar nicht so reingezogen. Das hatte jetzt nichts besonders Geheimnisvolles oder Dramatisches. Aber dann, wenn Anne Tyler zurückgeht in die 1950er Jahre, da hat es mich dann doch gepackt, weil dann die einzelnen Familienmitglieder sehr authentisch und individuell geschildert werden. Das Besondere ist aber grundsätzlich nicht, was dann den Einzelnen widerfährt, sondern wie es beschrieben wird. Wobei dieses Konstrukt Familie stärker heraustritt als die einzelnen Individuen, die weiterhin viele Leerstellen behalten. Es geht also um Liebe, um Enttäuschung, um verletzte Gefühle, Sehnsucht, Ablehnung bzw. das Gefühl von Ablehnung und darum, welche Auswirkungen einzelne, vielleicht unbedachte Handlungen und Äußerungen auf lange Sicht auf einzelne Familienmitglieder haben können. Über das alles wird nicht aufdringlich, sondern sehr subtil geschrieben, über Bande sozusagen.
Und wer kommt einem von der Familie am nächsten?
Ja, Mercy natürlich, die Mutter, die nach Jahren der Aufopferung ihre Familie Familie sein lässt, um einen eigenen Weg zu gehen. Anrührend ist für mich aber auch Robin, ihr Mann, der bis zuletzt an seinem Familienbild festhält und so schrecklich gerne möchte, dass sie wieder als Paar richtig zusammen sind, also er und Mercy, und gemeinsam dann alt werden. Aber die Bedürfnisse von ihr hat er nie wirklich verstanden. Also das geht schon zu Herzen.
Das verstehe ich.
Insgesamt finde ich, es ist ein schöner Roman für den Sommer, ein Roman, auch über den man dann doch lange nachdenkt, beziehungsweise der einen über die eigene Familie nachdenken lässt. Und es ist so eine Art Familienaufstellung, die man hier miterlebt, in der es ganz wichtig keinen Schuldigen, aber auch keinen Unschuldigen gibt.
Anne Tyler, eine gemeinsame Sache. Aus dem Amerikanischen von Michaela Grabbinder. Gelesen von Dagmar Bittner. 8 Stunden und 37 Minuten gibt's auf einer MP3-CD für 24,95 € im Argon Verlag. Kommen wir jetzt zum Ring des Nibelungen von Richard Wagner, Teil 1 und Teil 2. Das Rheingold, die Walküre. Die Hörspiele übrigens beide Platz 1 der HR2 Hörbuch-Bestenliste vom Juli. Vorgestellt von Wolfgang Schneider. Die Hörspiele sind in Kunstkopf-Stereophonie aufgenommen, daher für den vollen Genuss der Töne unbedingt mit Kopfhörern hören.
Das Elend der Welt beginnt mit einem frustrierten Mann. Der Nibelungenzwerg Alberich wird von den koketten Rheintöchtern zum Narren gehalten.
Ja, wie schön es wäre, wenn eine von euch mich in ihre Arme nehme.
Oh, ich fasse es nicht. Er will was von uns.
Oho, was für ein stolzer Eroberer. Na, der soll uns kennenlernen.
Ja.
Oh. Wenn's weiter nichts ist. Komm doch herüber zu uns, mein Freund.
Nach einiger vergeblicher Neckerei ändert der düpierte Alberich, gespielt vom Schauspieler Lars Rudolf, seine Strategie. Wenn er die Liebe nicht bekommt, setzt er stattdessen auf Macht. Er raubt den Rheintöchtern das Gold.
Und hört mir gut zu! Fassnub! Seine Liebe! Ich spiele!
So kommt der Verhängniszusammenhang in die Welt. Verrat, Raub, Rache und Mord. Nichts Menschliches ist der bei allem Pathos bisweilen recht klamaukhaften Mythenwelt Richard Wagners fremd. Das Rheingold ist der Auftakt zum vierteiligen Musikdrama Der Ring des Nibelungen, das der RBB unter der Regie von Regine Arem nun mit einem hochkarätigen Sprecherensemble als Hörspiel-Tetralogie inszeniert hat. Gott Wotan wird gesprochen von Bernhard Schütz. Zwischen ihm und seiner Frau Fricka tobt ewig der Geschlechterkampf. Sie, die Göttin der Ehe. Er, ein notorischer Fremdgeher.
Wenn ich rechtzeitig von diesem Vertrag gewusst hätte, hätte ich ihn schon verhindert. Aber du hast mich hintergangen und mit den Riesen allein verhandelt. Und was ist das Ergebnis? Als Lohn hast du ihnen meine Schwester Freya in Aussicht gestellt. Nichts ist euch Männern heilig, wenn es darum geht, euren Machthunger zu stillen.
Und wer war es, der mich zu dem Bau der Burg gedrängt hat, liebe Fricka?
Das war aus der Not geboren und das weißt du genau. Weil ich dich fester an mich binden wollte. Ja, das stimmt. Weil ich wollte, dass du an meiner Seite zur Ruhe kommst und aufhörst, in der Ferne herumzustreunen.
Wotan steckt tief in der Immobilienkrise. Er kann die Riesen, die Baufirma Fasold und Fafner, die ihm die Götterburg Valhall errichtet hat, nicht wie vereinbart bezahlen. Die schöne Freya hat er den starken Stämmern versprochen. Das geht an die Substanz, denn Freya verfügt über das jüngende Obst, ohne dass die Götter dahin welken. Als Lohnersatzleistung für die wütenden Riesen kommt allein das Rheingold in Frage. So geht es auf Raubzug hinunter nach Nibelheim in die Sklavenwelt des Alberich.
Her mit dem Ring! Da hilft dir dein ganzes Reden nicht!
Ich bin vernichtet. Unter den Traurigen bin ich der Traurigste.
Und ich bin unter den Mächtigen der Mächtigste.
Ein Unheil sprießt aus dem anderen. Im mythischen Geschehen von Wagners Ring ist eine komplexe Gesellschaftsanalyse zu entdecken. Eine Welt der feindseligen Klassenkämpfe, Machtspiele und unseligen Handlungszwänge. Habgier, Neid und Kränkung treiben die Handlung an. Das ist toller, ergiebiger Hörspielstoff. Auch ohne die Musik, die aber zumindest in wichtigen Leitmotiven zitiert wird. Wagner-Experten mögen einwenden, dass die auf insgesamt rund 4 Stunden reduzierten Stücke verglichen mit dem 16-stündigen Original defizitär bleiben. Sicher, es fehlt das große Pathos, es fehlen Wagners raffinierte Zwischentöne. Auf der anderen Seite sind es hochklassig produzierte, mit hervorragenden Sprechern besetzte Hörspiele, die bisher Wagner-Scheue gut heranführen an den komplexen Kosmos des Ring. Auch Kenner können ihre Kenntnisse auffrischen. Und die Kunstkopfeffekte haben Kino-Surround-Qualität. Außerdem Rheingold ist bisher die Walküre als CD erschienen. Siegfried und Götterdämmerung folgen nach. In der Walküre geht es zunächst um den Fremdling Siegmund, der eines Nachts im Haus des üblen Hunding auftaucht und sich bald als der verschollene Zwillingsbruder von dessen unglücklicher Frau Sieglinde erweist.
Hör zu, Wolfsohn. Für heute Nacht nehme ich dich als Gast in meinem Haus auf. Doch morgen fordere ich dich zum Kampf heraus und du wirst den Blutzoll für die gefallenen Toten zahlen.
Schluss jetzt für heute. Lass uns Frieden finden im Schlaf.
Aber vor dem Kampf steht der Inzest der wiedergefundenen Geschwister, dessen Frucht der Held Siegfried sein wird. Und natürlich kommt es auf der höheren Ebene der strippenziehenden und strippenverwirrenden Götter zu erregten Debatten über dieses Geschehen. Der Polyamoröse in Liebesfragen gern, sein verbliebenes Auge zudrückende Wotan und die strenge Fricka im Clinch.
Was ist dein Problem, Fricka? Sag's mir frei heraus.
Na gut. Hunding hat mich als Göttin der Ehe um Hilfe angerufen. Ich soll den frevlerischen Ehebruch dieses unseligen Paares rächen.
Du meinst Siegmund und Sieglinde? Mhm. Was ist so schlimm daran? Der Frühlingszauber hat die beiden vereint. Wer sollte sich dazwischen werfen?
Das ist nicht dein Ernst, Wotan. Du weißt genau, dass hier der heilige Bund der Ehe verletzt wurde.
Nur bei der sprachlichen Bearbeitung hätte man sich etwas mehr auf Wagners Original verlassen können. Wagners Texte sind geprägt von einem skurrilen Starkdeutsch, das mit seiner stabreimenden Formelhaftigkeit eindringlich und einprägsam ist und bei aller bisweilen unfreiwilligen Komik durchaus Spaß machen kann. Alltagsprosa reicht da nicht. Vor allem in der Kommentierung des Geschehens klingt sie bisweilen etwas zu sehr nach Schulfunk. Dennoch, hörenswert sind diese Hörspiele allemal. Zusammen mit Loriots legendärer Nacherzählung des Rings sind sie ideales Vorbereitungs- und Ermutigungsmaterial für die Begegnung mit dem Original.
Sie hörten eine Rezension von Wolfgang Schneider. Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, Teil 1 und 2, Das Rheingold und die Walküre. Hörspiele mit Bernhard Schütz, Martina Gedeck, Bibiana Beglau, Regina Lemnitz und anderen. Jeweils eine CD zwischen einer und zwei Stunden Hörvergnügen kostet 16 Euro und ist bei der Audio Verlag unter Mitarbeit von RBB Kultur und BR Klassik erschienen. Die Hörspiele sind in Kunstkopf-Stereophonie aufgenommen, daher bitte für den vollen Genuss unbedingt mit Kopfhörern hören. In der heutigen Hörbuchzeit gedenken wir dem 200. Todestag von E.T.A. Hoffmann. Eine seiner bekanntesten Erzählungen ist Der Sandmann in der Tradition des Kunstmärchens. Anna Kindermann, die Leiterin des Kindermann Verlags, hat Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann bearbeitet. Es ist für Kinder ab 10 geeignet, schreibt der Verlag. Als erstes, Dorothee Meyer-Karwig, rufen Sie uns doch gern nochmal die Geschichte in Erinnerung. Die war gruselig, oder?
Ja, ziemlich gruselig. Es geht um die Lebensgeschichte des jungen und späteren Mannes Nathanael. Der hat eine behütete Kindheit, in der der Vater immer abendschöne Geschichten erzählt. Aber die Herrlichkeit hat dann ein Ende, als ein geheimnisvoller Mann ins Leben der Familie tritt und sich immer wieder abends mit dem Vater trifft. Der wird dadurch trübsinnig und verschlossen.
Kaum schlug es an diesen Abenden 9 Uhr, sprach die Mutter aufgebracht: »Nun, Kinder, zu Bette, zu Bette! Der Sandmann kommt, ich merke es schon!« In dem Moment vernahm Nathanael tatsächlich schwere Schritte im Flur, ein Schlurfen auf den alten Holzdielen und ein Knarren auf den Treppenstufen. Erschrocken krallte der Junge sich am Rockzipfel der Mutter fest. »Ei, Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns von Papa forttreibt? Wie sieht er denn aus?« Die Mutter schüttelte ihn hastig ab und entgegnete: »Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind. Damit meine ich nur, dass ihr müde seid und eure Augen nicht offen behalten könnt, als hätte man euch Sand hineingestreut.« Doch der neugierige Nathanael gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. In den folgenden Monaten häuften sich die trüben Abende, an denen die Schritte im Flur ertönten. Schließlich hielt er es nicht mehr aus und fragte eines Nachmittags die Kinderfrau: »Sag, wer ist dieser Sandmann, der den Vater immer besucht?« Die alte Frau lachte und zwinkerte verschmitzt mit den braunen Augen. »Ei, Tannelchen, weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen. Dann raubt er sie ihnen und verschwindet damit auf dem Mond.«
Ja, und als Interpreten hörten wir Herr Rainer Strecker.
Die gestohlenen Augen.
Das ist ziemlich unheimlich, ja.
Ja.
Und Rainer Streckers etwas heisere Stimme unterstreicht dann auch noch diese gruselige Stimmung. Und gruselig geht's dann auch weiter, denn nach einem der Besuche des unheimlichen Mannes stirbt dann auch der Vater. Und Nathanael ist natürlich geschockt, heute würde man sagen, er hat eine traumatische Erfahrung gemacht. Die Mutter nimmt dann 2 andere Kinder auf, die Waisen sind Clara und Lothar. Und als sie dann alle älter sind, verlieben sich Clara und Nathanael. Aber Clara leidet darunter, dass Nathanael immer wieder Wahnvorstellungen hat, in denen der geheimnisvolle Sandmann eine Rolle spielt. Naja, als Nathanael groß ist, zieht er in eine andere Stadt, um zu studieren. Und er wohnt schließlich gegenüber seinem Professor, Spallanzani heißt er, und erblickt von seiner Stube in den Räumen des Professors eine wunderschöne junge Frau, Olympia, die Tochter des Professors Spallanzani. Und auch wenn er Clara liebt, fühlt er sich von dieser Olympia ziemlich angezogen. Na, eines Tages klopft es an seine Tür, Nathanael öffnet und erblickt einen Mann, der wie dieser Sandmann von früher aussieht und sich Coppola nennt. Er verkauft Wettergläser, also Barometer. Nathanael will nichts kaufen und den geheimnisvollen Mann abweisen, doch der drängt trotzdem ins Zimmer und macht ein anderes, ziemlich gruseliges Angebot.
»Ich biete auch schöne Augen an.« Nathanael schrak zusammen. Das Märchen vom Sandmann kam ihm unvermittelt in den Sinn. Verängstigt rief er: »Wahnsinniger! Wie können Sie Augen verkaufen?« Coppola grinste nur, langte in seine Taschen und holte allerlei Brillen heraus, bis es auf dem ganzen Tisch seltsam zu flimmern und zu funkeln begann. Nathanael lief es kalt den Rücken herunter. »Schluss mit diesem Spuk!« entfuhr es ihm. Sogleich räumte Coppola die Brillen vom Tisch und zog stattdessen zahlreiche Fernrohre unterschiedlicher Form, Farbe und Größe hervor.
Nathanael griff nach einem kleinen Taschenperspektiv, um es zu prüfen. Er richtete das Fernrohr auf Spallanzanis Zimmer, wo, wie üblich, Olympia saß. Nathanael drückte das Glas dichter an seine Augen. War das wirklich Olympia? Ihr wunderschönes Gesicht wurde mit jeder Sekunde lebendiger. Nathanael stand wie festgezaubert am Fenster. Ein leises Räuspern weckte ihn wie aus einem tiefen Traum.
»Das macht 3 Dukat«, forderte Coppola und streckte die Hand aus.
Rasch zahlte Nathanael die verlangte Summe und mit einem »Adieu, lieber Freund« schloss er die Tür.
Ja, war Coppola jetzt der geheimnisvolle Sandmann aus Nathanaels Kindheit? Nathanael weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, er nutzt jetzt das Fernglas, um Olympia zu beobachten, die auf der anderen Straßenseite so ganz merkwürdig starr im Zimmer des Professors sitzt. Nathanael gerät mehr und mehr in so einen merkwürdigen Spuk. Also er kann die Realität nicht mehr von der Fantasie unterscheiden, wird später komplett wahnsinnig, bringt fast seine Verlobte um, bevor er dann selbst vom Turm stürzt. Und stirbt.
Wir haben es ja schon angedeutet. Der Sandmann ist eine wirklich gruselige Geschichte. Ist das denn angemessen für Kinder ab 10?
Naja, es ist ja ein Märchen. Da geschehen ja immer wieder sehr gruselige Dinge. Hexen werden verbrannt und so weiter. Aber ja, das mit dem Sandmann und den Augen, das ist schon ziemlich unheimlich. Und dann auch noch diese heisere Stimme von Rainer Strecker, die unterstreicht das Dämonische. Ich würde daher sagen, das ist nichts für zartbeseitete Kinder. Und auch die anderen sollten sich das vielleicht besser mit Erwachsenen anhören. Und sie können auch insgesamt ruhig ein bisschen älter sein. Wie immer bei dieser Reihe Weltliteratur für Kinder ist das Märchen am Schluss der CD in Auszügen übrigens nochmal im Original zu hören. Und da merkt man, so viel hat Anna Kindermann sprachlich nicht verändert. Es blieben einige altertümliche Wörter enthalten und auch da ist es hilfreich, wenn Erwachsene dabei sind, um den einen oder anderen Ausdruck erklären zu können.
Aus der Reihe Weltliteratur für Kinder, E.T.R. Hoffmann, Der Sandmann, neu erzählt von Anna Kindermann, gelesen von Rainer Strecker. Eine CD hat eine Dauer von 1 Stunde und 13 Minuten, kostet 14,95 Euro und ist bei Hörcompany erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 10 geeignet, mit Eltern. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Nach Tipp und Nachrichten folgt die Hörbar. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Kaufweg
und Nicole Abraham.